Beziehungsklärungsgespräche. Kennt ihr das? Ich kann mir vorstellen, ich bin nicht die Einzige, der solche Situationen bekannt vorkommen, in denen man ganz genau weiß, zwischen uns steht was. Der Elefant ist im Raum und jetzt gibt es ganz dringend was zu klären. Und was ich in solchen Situationen auch kenne, das ist das Gefühl, mich am liebsten in Luft auflösen zu wollen. Denn manchmal sind solche Beziehungsklärungsgespräche wirklich zum Davonlaufen. Vor allem, wenn ich weiß, dass ich es bin, die ganz schön was vermasselt hat. Dass auf mich jetzt gleich eine Konfrontation mit meinem eigenen Versagen wartet. Und ich weiß nicht, wie euch diese Erfahrungen bekannt vorkommen. Aber ich kann mir vorstellen, säße ein gewisser Petrus heute in diesen Reihen oder vor dem Fernseher, dann würde er sicherlich nicken. Nicken und sich an diesen einen Morgen erinnern, damals, als der wieder lebendig gewordene Jesus die Jünger zum dritten Mal überraschte. Dieses Mal mitten auf der Arbeit auf dem See Tiberias, wo die Geschichte von Jesus von Nazareth und seinen Jüngern einst angefangen hatte. Und hier am Strand kommt es genau zu diesem Moment, in dem Jesus und Petrus dieses Beziehungsklärungsgespräch führen. Simon, Sohn des Johannes, sagt er zu ihm. Und allein, dass er ihn so nennt, das zeigt schon, dass es ernst wird. Jesus nennt Petrus hier nicht bei diesem Namen Petrus, den er ihm eben gegeben hat, sondern bei dem Familiennamen. Und so, wie er ihn damals auch angesprochen hat, bei ihrer ersten alles verändernden Begegnung. Und ich kann mir vorstellen, dass für Petrus in diesem Moment gerade zwei Gefühle besonders stark sind. Zum einen Erleichterung. Erleichterung darüber, dass dieser Elefant im Raum endlich angesprochen wird und diese Anspannung ein Ende hat. Und zum anderen aber auch Angst. Angst vor dem, was jetzt auf ihn wartet, denn er hat sich ja selbst die ganzen letzten Wochen, Tage und Nächte um die Ohren geschlagen, konnte nicht schlafen, hat sich immer wieder das Hirn zermartert, wie das passieren konnte, hat sich in Vorwürfen verloren darüber, dass er so versagt hat, dass er seinen Herrn verraten hat und das gleich dreimal. Nein, das war kein einmaliger Ausrutscher gewesen. Das war etwas in Petrus drin, was er bis dahin nicht wahrhaben konnte oder wahrhaben wollte. Und das ausgerechnet bei ihm, der immer ganz vorne mit dabei war mit Sachen wie, ja Jesus, also ich würde ja für dich sterben und ich bin ja sowieso der Beste von allen, ja. Dieser vollmundige Petrus mit dieser großen Klappe hat genau dann versagt, wo es drauf ankam. Und das weiß er. Und deshalb steht er gerade hier angespannt innerlich und wartet, was von Jesus kommt. Liebst du mich mehr, als die hier mich lieben? Das fragt Jesus. Keine Vorwürfe, nur eine Frage. Eine Frage, die direkt in Petrus Herz zielt. Und Petrus Antwort? Ich finde, sie ist in zweifacher Hinsicht überraschend. Zum einen sind es diese zwei Buchstaben, die überraschend sind. Ja. Petrus sagt tatsächlich ja, obwohl er es selbst so vermasselt hat, obwohl ihm klar ist, dass das, was er gemacht hat, seine Liebe zu Jesus eigentlich in Frage stellt und obwohl er sich vielleicht selbst schon gefragt hat, wie es um seine Liebe mit Jesus bestellt ist. Aber er verweist in seiner Antwort ja auch nicht auf sich, auf seine großartige Liebe, auf seine Stärke und auf seine Großartigkeit und brüstet sich damit. Nein, er weist weg von sich hin zu dem Fragesteller. Und wenn wir uns diesen alten, großspurigen Petrus vor Augen halten, dann ist auch das eine Überraschung, nämlich die zweite. Statt sich auf seine eigenen Fähigkeiten zu berufen, bekennt er, nicht ich, aber du, Herr, weißt alles. Wenn einer mein Herz kennt, dann bist du das. Ich kann dir nichts vormachen und du kennst diese Schatten- und Lichtzeiten in mir, mein Hin- und Hergerissensein, meine Widersprüche, meine Ambivalenzen. Du weißt, wie sehr ich mich für das schäme, was ich gemacht habe, aber du weißt auch, wie sehr ich dich liebe. Und es ist bemerkenswert, wie Jesus hier mit diesem schuldbeladenen und schambehafteten Petrus umgeht. Auf der einen Seite ist er durchaus konfrontativ. Er sagt nicht, ja, schwamm drüber, kein Problem, da reden wir jetzt nicht mehr drüber, sondern er stellt Petrus schon nochmal zur Rede, und zwar ganz deutlich, indem er ihm dreimal diese Frage stellt. Denn dieses dreimal ist eine eindeutige Erinnerung für Petrus an diese drei Male, wo er Jesus offiziell verleugnet hat. Und das ist damit der wunde Punkt von Petrus. Und dieser wunde Punkt, der wird jetzt von Jesus nicht umschifft oder irgendwie außen vor gelassen. Nein, die Schuld und die Scham, die Petrus verspüren, die bekommen hier ihren Raum. Die werden angesprochen. Und das ist wichtig, weil genau das auch Befreiung und Neuanfang möglich macht. Aber Jesus ist nicht nur konfrontativ, er ist auch unglaublich liebevoll und sanft. Denn es folgte ja keine Auflistung von Petrus Schwächen und Fehlern und von seiner Arroganz oder was auch immer, sondern er appelliert in dem Moment an das, was nach wie vor in Petrus da ist. Nämlich seine Liebe zu Jesus. Und indem Petrus diese Liebe bejaht, da wird deutlich, dass es ja auch nicht Lieblosigkeit war, dass der Grund für seinen Verrat war. Nein, lieben tut Petrus Jesus nach wie vor. Aber trotzdem ist er schwach geworden. Er hat Angst bekommen, er hat nach Überlebensinstinkt gehandelt, er hat auf einmal andere Prioritäten gesetzt. Und dass Jesus hier so mit ihm umgeht, das zeigt doch, dass Jesus nicht jemand ist, der in so einem Schwarz-Weiß-Schema verhaftet ist, sondern jemand, der Menschen in ihrer ganzen Bandbreite und auch ihren ganzen Widersprüchen kennt und genau diesen Widersprüchlichkeiten auch Raum gibt. Das ist ganz schön anders, glaube ich, als wir Menschen oft mit unseren Mitmenschen umgehen. Wir möchten Menschen gerne in diese Entweder-oder-Schublade stecken, aber von Jesus lernen wir da einen viel weiteren Blick und auch ein viel weiteres Herz. Und deswegen können wir von seiner Art dieser liebevollen Konfrontation viel lernen. Dreimal, fragt Jesus hier, dreimal hat Petrus in dieser traumatischen Karfreitagsnacht Nein gesagt. Und nun hat er die Chance, dreimal Ja zu sagen. Und diese Antwort, diese Möglichkeit hat für ihn sicherlich auch etwas Heilsames. Doch in dieser besonderen Szene am Strand, die wir gerade gehört und gelesen haben, kommen ja nicht nur Petrus und Jesus vor, sondern auch noch ein dritter Jünger. Der ist irgendwie auch in der Nähe von Petrus und Jesus scheint denen irgendwie hinterherzulaufen. Dieser andere Jünger, der wird nicht mit Namen genannt, sondern mit einem sehr seltsam anmutenden Spitznamen. Der Jünger, den Jesus lieb hatte. Was soll das denn heißen? Hatte Jesus Lieblingsjünger? Also das geht ja eigentlich gar nicht, weil das lernt man ja schon. Grundwissen Pädagogik ist ja, dass man keine Kinder, keine Schüler irgendwie bevorzugen oder sogar mehr lieben darf. Wieso macht Jesus das dann hier? Im griechischen Text steht nicht, dass er das macht. Da steht nicht, dass Jesus diesen Jünger besonders lieb hatte. Da steht nur, dass er ihn lieb hatte. Dieses Faktum wird bei diesem Jünger einfach nochmal besonders hervorgehoben. Damit ist nicht ausgesagt, dass Jesus die anderen Jünger nicht oder weniger liebte. Im Gegenteil, einige Kapitel vorher betont Jesus ja selbst auch immer wieder die Liebe zu seinen Jüngern. Aber mit diesem Jünger scheint es doch etwas Besonderes auf sich gehabt zu haben. Vorstellbar ist, dass sich dieser Jünger der Liebe von Jesus ganz besonders stark bewusst war. Und das wiederum auch seine innige Beziehung zu Jesus geprägt hat. Für diesen Jünger war das Geliebtsein von Jesus entscheidend. Ganz anders als bei Petrus, ihn haben wir als jemand kennengelernt, der für den die Leidenschaft für Jesus ganz entscheidend war und der das immer wieder ausgedrückt und gelebt hat. Das ist eigentlich eine ganz seltsame Dreiecksbeziehung, die wir da vor uns haben. Da ist Petrus und Petrus liebt Jesus. Und da ist Jesus und der liebt diesen anderen Jünger. Beziehungsweise dieser andere Jünger fühlt sich besonders geliebt von Jesus. Und dann sind da diese beiden Jünger, Petrus und der andere. Wie steht es mit denen eigentlich? Von dem, was wir gerade im Text gehört haben, dieser recht kritischen Nachfrage von Petrus über diesen anderen Jünger, lässt sich ja schon vermuten, dass da vielleicht sowas wie Konkurrenzkampf herrschte. Und unterschiedlich scheinen diese beiden Jünger auf jeden Fall zu sein. Auch unterschiedlich in ihrer Beziehung zum Herrn. Und solche Unterschiedlichkeiten, die können ja immer Grund für Streit und Missgunst sein. Müssen sie aber nicht. Denn wenn wir uns das Johannesevangelium anschauen und sehen, an welchen Stellen genau diese beiden Jünger zusammen antauen, dann ist es total interessant, wie ihre Beziehung dort beschrieben wird. Zum Beispiel beim letzten Abendmahl. Da traut sich dieser großspurige Petrus nicht, Jesus die alles entscheidende Frage nach dem Verräter zu stellen. Und er gibt deswegen dem anderen Jünger einen Wink, das zu tun. Oder als die beiden die Botschaft vom leeren Grab bekommen, von den Frauen, beide rennen los, der andere Jünger ist viel schneller, kommt zuerst am Grab an, traut sich aber auch irgendwie nicht rein. Und das macht er erst, nachdem Petrus ankommt und der zuerst in die Grabhöhle geht. Oder auch gerade erst beim Fischen auf dem See Tiberias. Beide sind mit den anderen Jüngern draußen auf einem Boot, als dieser Mann da am Ufer erscheint und der andere Jünger ist es, der zuerst erkennt, dass es sich dabei um Jesus handelt. Aber es ist Petrus, der sich daraufhin direkt ins Wasser schmeißt und zu Jesus hinschwimmt. Merkt ihr was? Diese beiden Jünger, die ergänzen sich eigentlich ziemlich gut. Was der eine nicht kann, macht der andere. Was der eine sich nicht traut, macht der andere. Und immer geht es ihnen beiden um Jesus, ihren Herrn. Und ihre unterschiedliche Art dieser Beziehung zu diesem Herrn, die scheint auch ganz in Ordnung zu sein. Denn die kritische Frage, die Jesus Petrus hier stellt, ist ja nicht: Weißt du eigentlich, dass ich dich lieb habe? Sondern er fragt ganz der Art der Beziehung entsprechend zwischen Petrus und Jesus: Hast du mich lieb? Und bei dieser ersten Variante der Frage geht Jesus sogar noch mehr auf diesen wettbewerbskonkurrenzfreudigen Petrus ein, indem er sagt: Liebst du mich eigentlich mehr als die anderen? Das ist eine Erkenntnis, die wir uns auch in unseren Alltag als Christen, in unser Gemeindeleben mitnehmen können. Nämlich, meine Art, Jesus zu lieben, ist nicht die einzig richtige. Es ist völlig in Ordnung, wenn meine Schwester und mein Bruder ihren Glauben auf andere Weise leben als ich. Ich darf diese Unterschiedlichkeit nicht nur aushalten, ich darf von ihr auch angespornt und inspiriert werden. Und ich muss mich auch nicht im Vergleichen verlieren. Denn dem Vergleichen, dem zeigt Jesus hier auch deutlich in der Geschichte seine Grenzen auf. Als Petrus diesen anderen Jünger entdeckt und sagt: Sag mal Jesus, was ist eigentlich mit dem? Was hast du mit dem so vor? Da sagt Jesus ganz klar: Hey, jetzt geht's gerade um dich und mich. Und was ich mit ihm vorhabe, das ist überhaupt nicht deine Angelegenheit. Es ist euch bestimmt schon aufgefallen. Bis jetzt ging es in diesem Text ganz schön viel um Liebe. Petrus liebt Jesus, Jesus liebt den anderen und so weiter. Aber was meint dieser Text eigentlich, wenn er von Liebe spricht? Und wie können wir diesen Jesus lieben, der ja nicht mehr leibhaftig vor uns steht? Das altbekannte Problem mit diesem Begriff von Liebe ist ja, dass er mit ganz vielen Assoziationen verknüpft wird und die stammen alle eigentlich nicht aus der Bibel, sondern aus irgendwelchen Vorabendserien oder was auch immer. Und dann hat man irgendwelche Schmetterlinge im Bauch und Zeitensprünge und Traumhochzeiten im Kopf, wenn man an diesen Liebesbegriff denkt. Aber um romantische Liebe, um Erotik, um Partnerschaftsbeziehungen geht es hier nicht. Dafür hätte das Griechische auch einen separaten Begriff. Aber die Begriffe, die hier genutzt werden, die beschreiben was anderes. Nämlich Zuneigung, Wertschätzung, Freundschaft. Und auch wenn die Liebe zu Jesus nochmal eine ganz eigene Kategorie ist, können wir uns doch, wenn wir an menschliche Liebesformen denken, vor allem an diese freundschaftliche Liebe halten, um uns vorzustellen, wie wir die Liebe von Jesus verstehen können. Und das nicht zuletzt deshalb, weil Jesus das selber auch macht. In Johannes 15 nennt er seine Jünger seine Freunde. Freunde. Wodurch zeichnen sich Freundschaften aus? Wir verbringen gerne Zeit mit ihnen, wir mögen ihre Persönlichkeit, wir finden es spannend, sie besser kennenzulernen, wir erleben gerne Dinge mit ihnen, wir tauschen uns über Dinge aus, die wir erleben, wir fühlen uns auch verpflichtet, wir sind ehrlich, wir investieren Zeit und Kraft in diese Beziehungen. Und wenn wir uns diese beispielhaft gewählten Merkmale von Freundschaft vor Augen halten, dann können wir uns ja schon mal fragen, äußert sich meine Liebe zu Jesus in meinem Alltag auch in einer solch freundschaftlichen Beziehung? Verbringe ich gerne Zeit mit Jesus? Möchte ich ihn kennenlernen? Bin ich im Austausch mit ihm über das, was mich beschäftigt? Investiere ich auch Zeit und Kraft in diese Beziehung? Mir ist aufgefallen, dass wenn man sich in der christlichen Szene so umhört, gibt es zwei Extreme, wenn es um diese Frage Jesus lieben geht. Die eine Seite sagt, also Jesus lieben, das heißt gehorsam sein, Gebote befolgen und basta. Und die andere Seite sagt, Jesus lieben, das heißt ganz viel fühlen, ihn spüren und mich auch dann irgendwie in ihm zu verlieren. Und beide Ansätze haben ja ihre Berechtigung. Gebote wie Gefühle sind Bestandteil unserer Beziehung zu Jesus. Aber ich glaube, wenn wir unsere Liebe zu ihm auf so eine intellektuelle Gehorsamsebene oder auf so eine mystische, emotionale Ebene reduzieren, dann verpassen wir was. Nämlich das, was Beziehung leben und lieben ausmacht. Nähe und Vertrautheit im Alltag. Jesus mitten in meinem täglichen Chaos besser kennenlernen, von ihm durch sein Wort herausgefordert und hinterfragt zu werden und die Zeit mit ihm aber auch einfach zu genießen. Ja, wir brauchen für unsere Freundschaft mit Jesus auch Gehorsam, auch Disziplin, manchmal auch Pflichtgefühl, aber unsere Liebe zu ihm kann doch nicht in Pflichterfüllung aufgehen, weil dann mache ich Sachen doch nur noch, damit ich irgendwelche christlichen Ansprüche erfülle. Aber es geht doch nicht um irgendwelche Ansprüche, sondern es geht um mein Gegenüber, Jesus Christus. Jesus Christus, der mir bestimmte Weisungen gegeben hat und weswegen ich bestimmte Dinge tue oder auch nicht tue, weil ich ihn und seine Gegenwart schätze und brauche. Und ja, wir brauchen für unsere Freundschaft zu Jesus auch Gefühle, weil Gefühle gehören auch ja zu menschlichen Freundschaften dazu, die gehören zum Menschsein überhaupt dazu, die sind auch ein Geschenk. Aber manchmal gilt auch, Gefühle nicht überbewerten. Und vor allem ihr Fehlen nicht überbewerten. Denn wenn ich das, was ich gerade in Bezug auf Jesus fühle oder nicht fühle, zum entscheidenden Kriterium mache, mit der die Beziehung steht und fällt, dann ist es doch auch ziemlich schwierig, weil ich mich wahrscheinlich nicht in jeder Sekunde meines Tages Jesus so extrem nahe fühle wie in einer ganz besonderen Worship-Session. Und deshalb sollte ich meine Liebe zu ihm nicht auf solche Momente reduzieren, sondern sie einfach als Geschenke innerhalb dieser Beziehung betrachten. Und apropos reduzieren, die Liebe zu Jesus, die können wir auch nicht auf eine individuelle Beziehung reduzieren. Es geht beim Lieben von Jesus nicht nur um ich und mein Jesus und damit ist alles ich und mein Jesus, ist alles geklärt. Die Liebe zu Jesus, die ist vielmehr eingebettet in eine Gemeinschaft von Menschen, die ihn auch leben, die ihn auch lieben und zu denen ich da dadurch automatisch auch in einer Beziehung stehe. Mit diesen Menschen bin ich zum einen durch diese gemeinsame Liebe mit Jesus verbunden und zum anderen brauche ich sie auch für meine Beziehung zu Jesus, gerade wegen dieser Unterschiedlichkeit. Weil sie mich genau darin unterstützen, ermutigen und herausfordern, wo mein blinder Fleck in meiner Freundschaft mit Jesus ist. Und deshalb gibt es auch uns hier als Gemeinde. Auch wenn wir uns gerade hier nicht treffen, sind wir es ja trotzdem genauso und wir brauchen uns auch noch trotzdem genauso. Gemeinde ist doch kein Ort, wo sich einfach Individuen treffen, die so nebeneinander her ihre individuelle Beziehung zu Jesus pflegen, sondern es ist ein Ort, wo wir alle für unsere Beziehung zu Jesus die anderen und deren Beziehung zu Jesus brauchen. Jesus lieben, das geht nicht im Alleingang. Dafür brauchen wir einander. Zum Ende möchte ich noch einen wichtigen Unterschied zwischen unserer Freundschaft mit Jesus und der Freundschaft zwischen Menschen benennen. Denn die Erfahrung zeigt, dass wir Freunde oft aufgrund von Gemeinsamkeiten finden, weil wir ähnliche Interessen haben, ähnliche Ziele, eine ähnliche Vergangenheit. Aber unsere Freundschaft zu Jesus, die beruht nicht auf Gemeinsamkeiten. Das kann sie gar nicht, weil ein fundamentaler Unterschied darin besteht, dass er Gott ist und wir Mensch sind. Und das gilt es sich schon auch in unserer Freundschaft mit Jesus immer wieder bewusst zu machen. Er ist nicht nur irgendein Kumpel, sondern er ist der Gott des Universums. Und ich darf mich dessen Freundin und Freund nennen, aber das ist nicht selbstverständlich. Das ist eine Ehre. Und diese Ehre und diese Liebe, die wird uns überhaupt nur deshalb zuteil, weil seine Liebe unserer Liebe vorausgeht. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, wie es im Johannesbrief im 1. Kapitel 4, Vers 19 steht. Er hat angefangen mit dem Lieben und nur deshalb können wir mit unserer Liebe überhaupt darauf antworten. Und seine Liebe wird unsere immer in ihrer Breite, Höhe und Tiefe übersteigen und genau darin dürfen wir uns auch aufgehoben fühlen. Denn natürlich scheitert dieses Projekt Jesus lieben immer wieder und ständig in meinem Alltag. Weil sich Prioritäten verschieben, weil ich nicht diszipliniert sein will, weil ich manche Gebote ignoriere, weil ich einfach keine Lust habe, mich auf ihn einzulassen. Und gerade in solchen Phasen ist es für mich, ist es für uns alle immer wieder wichtig, diese Frage zu hören, die Jesus hier Petrus gestellt hat und uns davon hinterfragen zu lassen. Liebst du mich, Julia? Aber entscheidend ist die Liebe, ist eben diese Liebe, die zuerst und vor allem da war und immer bleiben wird. Und das ist seine Liebe. Erlebt hat das auch eine Frau, mit der habe ich mich in meiner Bachelorarbeit beschäftigt, Gräfin Adeline von Schimmelmann. Die hat nicht nur einen besonderen Namen, sondern auch ein besonderes Leben. Aber das entscheidende Umbruchserlebnis in ihrem Leben, das beschreibt sie so. Ich hörte den Heiland zu mir sagen, mein Kind, deine Erlösung hängt nicht von deiner Liebe zu mir, sondern von meiner Liebe zu dir ab. Gerade so, wie du bist. Da ging in meinem Herzen eine Sonne der Freude auf. Und dass diese Sonne der Freude auch in unserem Herzen immer wieder aufgeht, über diese Erkenntnis der Liebe Gottes, und dass wir dadurch Jesus auch immer mehr als unseren Freund lieb gewinnen, das wünsche ich uns. Amen.